Die UEFA Euro 2024 ist Geschichte, zumindest sportlich gesehen. Spanien, 7 Spiele, 7 Siege, verdienter Meister und das zum 4. Mal. Was aber bleibt ökonomisch von diesem Kontinentalwettbewerb mit 51 Spielen an 10 Standorten? Das diskutiere ich jetzt mit dem lieben Christopher.
Sportbusiness Kompakt, ein Podcast der IST Hochschule.
Ja, auch von mir. Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Gerhard hat schon vieles eben richtig gesagt, was wir alles vorhaben heute. Und ich freue mich extrem auf diesen Podcast, weil ich glaube, dass wir, so viel darf ich vorweggreifen, ein schönes Turnier hatten in Deutschland. Das kommt nicht so oft vor und wir werden gleich ein bisschen sportlich, aber vor allem natürlich auch wirtschaftliche Aspekte aufgreifen. Gerhard, wie viel der Spiele hast du gesehen? Konntest du verfolgen? Was ist bei dir hängen geblieben aus sportlicher Sicht?
Ja, also Fußball ist und bleibt natürlich des Deutschen liebstes Kind und ich habe so viele Spiele versucht, wie zu sehen. Natürlich die deutschen Spiele, ist klar. Und dann ab Halbfinale eben dann die letzten Spiele natürlich auch. Wenn man bedenkt, dass es ja 51 Spiele waren, das ist schon eine Menge. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand alle Spiele geguckt hat, vielleicht auch im Magenta-Sport. Aber ich sag mal so, wir haben ja jetzt ein Turnier erlebt, wo wir mit 24 Mannschaften noch gerade überschaubare Tendenzen haben. Zum Ende unseres Podcasts werfen wir noch einen Blick auf die nächste Europameisterschaft. Da wird es noch extensiver. Aber mich hat es wirklich gefreut. Ich fand, wir haben schöne, gute Spiele gesehen. Es gab kein Kanonenfutter, dass man sagt, oh, die fliegen gleich irgendwie raus.
Das stimmt, sehr ausgeglichen.
Sehr ausgeglichen und von daher habe ich viel verfolgt. Natürlich nur im Fernsehen, weil die Eintrittspreise für die Tickets waren mir doch ein bisschen zu viel. Ich habe nicht zu den 2,7 Millionen Besuchern, die im Stadion gewesen waren, gezählt. Hast du was im Stadion gesehen?
Ich war auch nicht im Stadion. Leider nicht. Ich hatte auch das Angebot für 2 Karten für das eventuelle Viertelfinale in Düsseldorf. Ja. Aber da hatten wir auch unseren Absolvententag und der ging selbstverständlich vorher in Düsseldorf.
Lobenswert.
Nein, deswegen war ich leider auch nicht im Stadion, kann mich aber dir anschließen. Ich habe auch einiges gucken können. Ich war selbst sogar noch im Urlaub eine Woche bei der Vorrunde oder in der Vorrundenzeit, habe da auch einiges sehen können. Aber auch hier zu Hause durchaus interessiert, die Spiele verfolgt und
Wenn man bedenkt, vor 8 Monaten, ich glaube, so war der Zeitraum, hat Julian Nagelsmann die Nationalmannschaft übernommen. Ich glaube, da hätten nicht, ja gut, da gucken wir uns die 3 Spiele halt an und dann ist die EM auch vorbei. Aber ich glaube, da ist echt ein konkreter Wechsel eingetreten und deshalb zählt für mich aus sportlicher Sicht, wir sind ja erstmal bei der sportlichen Bilanz, der Bundestrainer zu den Gewinnermachern und zum eigentlichen persönlichen Gewinner, denn das hätte, glaube ich, nicht viel zugetraut, ne?
Nee, absolut nicht. Die Euphorie war ja auch nicht wirklich da im Land. Ich finde, das hat die Mannschaft, das hat der Trainer geschafft. Und ich muss auch sagen, nicht immer nur das Sportliche zählt. Ja, wir sind im Viertelfinale rausgeflogen, aber zum einen das Wie, ja, höchst unglücklich mit einer tollen Leistung. Und ich fand auch danach die Berichterstattung, die Interviews, das Verhalten der Spieler und der Trainer, Nagelsmann, angefasst in der Pressekonferenz. Ich glaube, das sind alles Dinge, wo der deutsche Fußball in dem Fall jetzt wirklich wieder gewonnen hat, an Sympathien gewonnen hat. Und ich glaube, das ist das, was den Menschen in den letzten Jahren wirklich gefehlt hat. Diese Emotionen, diese Ehrlichkeit. Und ich glaube, das haben sie geschafft. Es war natürlich auch so die perfekte Bühne, um diese Geschichte zu schreiben. Toni Kroos, glaube ich, hier auch noch zu erwähnen. Ja, letztes Spiel dann gegen Spanien. Und wie gesagt, wir sind nicht Europameister geworden, aber ich glaube, wir haben das Interesse an der Nationalmannschaft wieder deutlich, deutlich erhöhen können.
Ja, das ist ja auch ein ökonomischer Effekt, der zwar zu den Intangiblen gehört, aber in der Tat haben wir es geschafft, dass eine Verbindung von der Nationalmannschaft einer Sportart, Fußball, auf die Gesellschaft übertragen wird. Also ich glaube, die deutsche Gesellschaft hat schon mitgefiebert. Wir werden ja vielleicht gleich auch darüber sprechen, wie hoch die Einschaltquoten waren. Das finde ich sehr gut. Und möglicherweise hängt es auch damit zusammen, dass Nagelsmann gesagt hat, ich mache das Leistungsprinzip. Nicht Stammplatz garantiert bis zur Rente, sondern eben das Leistungsprinzip. Ja. Und dann einen Mats Hummels zu Hause zu lassen oder andere. Ja. Das fand ich gut. Und den Chorgeist fand ich sensationell. Ich erinnere mich gerade in der Situation, dass er im Trainingslager ja SEK-Beamte eingeladen hat, um mit denen mal sozusagen zu trainieren. Wie macht ihr das gemeinsam? Keiner wird verlassen und wir machen es gemeinsam. Wir haben ein Ziel, wir schützen und so weiter. Ich glaube, diese Transferleistung, die der junge Nagelsmann, er ist auch der jüngste Bundestrainer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aller Zeiten, das war schon toll.
Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch, wir hatten ja als Übergang dann auch Rudi Völler damals noch, zwei Spiele, ich weiß gar nicht, das lief ja auch ganz gut. Und wurden ja auch die Stimmen laut, warum macht er es nicht? Brauchen wir so einen, der irgendwie auch wieder Sympathiewerte schafft? Und das hat Nagelsmann aber, und da war ich auch am Anfang ein Ticken skeptisch, muss ich sagen, ob er der Richtige ist. Nicht aus Trainersicht, ich glaube, er ist ein sehr guter, junger Trainer. Aber ob er so als Nationaltrainer es schafft, so eine Nation zu begeistern, Sympathiewerte. Und da muss ich wirklich sagen, das hat mir imponiert. Wie gesagt, Verhalten von Trainer, Spieler, nicht nur das Sportliche, sondern wirklich auch das Drumherum hat gepasst. Und ich glaube, man hat es auch an der Stimmung in den Stadien gesehen. Bei den Deutschlandspielen, aber auch in den Städten. Es war voll, es war größtenteils friedlich. Ich glaube, auch das kann man hier dazu sagen, was nicht immer der Fall ist, wenn wir an die EM 2016 in Frankreich denken. Ja, ja. Von daher glaube ich, aus deutscher Sicht, was das Sportliche angeht und generell, was das Sportliche angeht, war es eine tolle EM mit engen Spielen. Das hast du auch schon gesagt, enge Spiele. Wir hatten keinen krassen Außenseiter. Ich fand auch in der Vorrunde, die Kleinen, die vermeintlich Kleinen, gibt es nicht mehr. Ich glaube, auch das haben wir gesehen. Österreich, Schweiz waren sehr stark. Elfmeterschießen, es hätte auch Schweiz ins Halbfinale kommen können. Es war so viel drin, so viel möglich in den Spielen. Und was ich noch schön fand, dass es nicht die EM der einzelnen Spieler, der Stars war. Ich fand, es war eine Mannschafts-EM. Natürlich hatten wir mit Jamal natürlich einen jungen Spieler, der in die Öffentlichkeit noch mal mehr gerückt ist. Aber wir hatten nicht so die Messis, die Ronaldos, die in den letzten EM und WMs die Turniere irgendwo bestimmt haben. Mbappé hat man ja gedacht, aber der war ja jetzt auch nicht so in Form. Und das fand ich schön, dass eigentlich so mit Spanien jetzt auch wirklich so, wenn ich das so sagen darf, die beste Mannschaft mit der Mannschaftsleistung gewonnen hat.
Und die Mannschaft mit den jungen Spielern. Es war möglicherweise eine EM der letzten Rentner. Und jetzt, wie wir wissen, Thomas Müller hört ja auf und andere Spieler auch. Aber es war eben ein Generationswechsel. Wir werden bei der nächsten Europameisterschaft und dann auch Weltmeisterschaft eben mehr junge Spieler haben. Und das ist ja unter dem ökonomischen Aspekt des Competitive Balance sehr wichtig. Wir haben also, wie gesagt, kein Kanonenfutter. Das ist prima. Ich persönlich bin nicht sehr glücklich mit der Regelung, dass auch Drittplatzierte weiterkommen, die vier Drittplatzierten.
Ja,
das ist eine Sache, die finde ich nicht sehr glücklich. Auch das Thema mit der Torschützenregelung, jetzt nicht mehr nur Assistant, sondern nur konkrete 6 Spieler teilen sich jetzt den Torschützenkönig. Mhm. Das ist Blödsinn.
Ja, es hat natürlich auch wieder wir kommen gleich zur Ökonomie. Es hat damit natürlich auch zu tun, du erinnerst dich, das, was du eben sagtest, wir hatten damals ja die 16 Mannschaften. Wir hatten ja diesen anderen Turniermodus bei den EMs damals noch, wo es direkt ins Viertelfinale ging. Und ja, jetzt haben wir ein größeres Teilnehmerfeld. Auf der einen Seite schön, weil natürlich eine Woche länger jetzt auch die EM geht, aber letztendlich auch kritisch zu betrachten, weil ich sehe es genauso, ob jetzt ein Dritter aus so einer Gruppe es noch verdient hat, wirklich in die K.O.-Phase zu kommen, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber wir sehen die Tendenz ja auch in anderen europäischen Wettbewerben.
Wenn wir mal das Stichwort Stimmung aufgreifen, dann sind wir auch ganz schnell nochmal bei den verschiedenen Aktivitäten, die ja von der UEFA zu verantworten sind. Als ich die Eröffnungsfeier gesehen habe, dachte ich, jetzt mal ganz salopp formuliert, das ist ja Kindergarten. Das ist ja nur ein bisschen Farbe hier, ein bisschen da, Fahne hier. United bei Football, habe ich nirgendwo irgendwas gesehen. Und das Ding war in 10 Minuten vorbei. Ja. Also da hat sich, glaube ich, die UEFA nicht mit Ruhm bekleckert. Da haben wir schon ganz andere designte, choreografierte Eröffnungsfeiern gesehen. Also da dachte ich, boah, wenn das jetzt so weiter beibehalten wird, dann boah.
Ich bin da voll bei dir. Ich war auch ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, UEFA, Deutschland als Austragungsland, da wird ein Zeichen gesetzt. Es muss ja nicht immer pompös sein, aber mir hat auch, und vor allem vergleich es mal mit der, ich weiß nicht, 1-2 Wochen, 3 Wochen vorher war ja das Champions League-Finale.
Ja.
Lenny Kravitz.
Ja, ja.
Lichteffekte, Show-Effekte. Und ja, es klingt vielleicht ein bisschen böse, aber ich hatte auch so das Gefühl, es war eine Spareröffnungsfeier. Und vor allem nicht nur, es muss ja nicht teuer sein, aber es war für mich auch nicht abwechslungsreich. Also es war immer wieder die Fahnen, das Tanzen und das ging dann 20 Minuten und dann ging das Spiel los. Also da war ich auch ein bisschen überrascht und auch enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also da sind wir bei der UEFA. Wenn man noch bedenkt, dass die UEFA ja verantwortlich ist für das sogenannte Signal, nicht? Also sie sind verantwortlich für das, was die Rundfunkanstalten senden dürfen. Dann hat die UEFA meines Erachtens auch mit zwei verschiedenen Gesichtern gespielt. Auf der einen Seite gab es kaum ein Spiel, wo nicht ein Flitzer oder mehrere Flitzer auf das Spielfeld gelaufen sind. Das haben sie nicht gezeigt. Stattdessen haben sie Dinge gezeigt, die verfassungsfeindliche Gesten ausmachen. Und gleichzeitig hat die UEFA immer versucht, den Sponsoren mehr Aufmerksamkeit im Sichtfeld des Fernsehbildes zu geben. Da finde ich auch, hat die UEFA kein glückliches Bild gezeichnet.
Ja, habe ich auch so empfunden, gebe ich dir recht. Es ist ja auch dieses Thema Politisierung auch rund um so ein großes Event, was immer schade ist, wenn das passiert. Und es ist in dem Fall ja auch teilweise negativ passiert. Und ich gebe dir recht, UEFA sowie auch die Medienanstalten haben da mit Sicherheit nicht immer verantwortungsvoll beziehungsweise zumindest glücklich agiert mit den Bildern, die sie dann wirklich nach draußen getragen haben.
Ja, und am Ende des Tages ist immer Lockruf des Geldes entscheidend. Ich darf nur mal in Erinnerung rufen, dass die UEFA allein für die Mannschaften, die jetzt angetreten sind, für die Endphase, die Europameisterschaft läuft ja mit Qualifikation über mehrere Jahre, aber jede Mannschaft, die allein schon mal angetreten ist, hat 9,25 Millionen Euro bekommen. Und für jeden Sieg in der Gruppenphase gab es eine weitere Million. Am Ende des Tages gibt es dann für die Spanier eine Gesamtsumme, die man fast gar nicht glauben kann. Aber 28,25 Millionen Euro haben die Spanier bekommen, weil sie eben 7 Siege in 7 Spielen für sich entwickelt haben. Das finde ich insofern durchaus interessant, was da an Geldern entschieden ist. Selbst Bayern München hat für die Abstellung ihrer Spieler 2,3 Millionen Euro bekommen. Das sind wirklich tolle Preise und das zieht immer, denn der DFB kann sich dadurch ein bisschen gesund stoßen, denn der gesamte DFB wird mehrheitlich finanziert durch die Einnahmen der Männernationalmannschaft, die da zum Tragen kommt. Vielleicht noch eine Zahl, die interessant ist, um sie mal zu vergleichen mit der EM der Frauen 2022. Vielleicht nur eine einzige Zahl. Für den Europameistertitel haben die Spanier jetzt nur für den Titel 8 Millionen bekommen. Mhm. Und die Frauen haben bei der EM 2022 660.000 bekommen. Also 8-mal weniger. Das ist schon ziemlich krass und zeigt einfach, dass es um die Ökonomie der Aufmerksamkeit geht. Deshalb verdienen die Männer mehr, weil sie mehr Menschen an die Fernsehapparate und in die Stadien bringen.
Ja, definitiv. Es ist eigentlich wieder die Regulierung des Marktes, Angebot, Nachfrage. Du bist schon voll in der Ökonomie, das gefällt mir. Gehen wir doch mal, nachdem wir so ein bisschen das Sportliche und die Stimmung betrachtet haben und die Politisierung angesprochen haben, ein bisschen auf die Ökonomie. Mhm. Daten und Fakten zur EM. Du hast schon gesagt, 51 Spiele. Wir hatten 10 Austragungsorte. NRW war sehr stark vertreten. Ne? Gelsenkirchen, Schalke, dort Köln, Düsseldorf. 4, 5 Stadien hatten wir, glaube ich. 24 Mannschaften. Gehen wir mal in die Zahlen, was so die Umsatzgewinne und vor allem Kosten auch angeht. Was hat die EM gekostet, Gerhard? Weißt du das? Ich hatte Informationen von um die 600 Millionen Euro. Und jetzt ist ja die Frage bei sowas, wer zahlt das eigentlich?
Ach, du meinst jetzt die Kosten auf deutscher Seite, 600 Millionen?
Ja, oder für die Gesamt-EM jetzt auch.
Ach so,
wer zahlt die? Und das fand ich ganz interessant. Man muss ja ganz klar sagen, dass die Städte hier ins unternehmerische sozusagen Risiko gehen, denn allein die Hälfte der Kosten entfallen auf die Austragungsstätte.
Ja, das habe ich auch rausgefunden. Wir haben 292 Millionen Euro, die 10 Städte aus Steuergeldern sozusagen zur Verfügung gestellt haben. Teilweise, wie in Stuttgart, gab es auch eine Querfinanzierung durch die Renovierung des Stadions oder die Optimierung des Stadions. Das hätten sie vielleicht so auch gemacht. Aber insgesamt muss man schon davon ausgehen, dass eben Köln mit Schlusslicht 13,8 Millionen, aber Berlin mit 83 Millionen richtig in die Steuerkasse hineingegriffen haben. Man fragt sich immer, ob die sogenannte Umwegrendite, die wir auch im Studium vermitteln, ob sich das lohnt. Das heißt, du hast 83 Millionen investiert, aber bekommst du durch die regionale Wirtschaft, durch die Aktivierung von Gastronomie oder von anderen Gewerken, kriegst du das Geld wieder rein. Das ist die eine Frage, was die Kosten anbetrifft. Und leider oder Gott sei Dank gibt es ja ein Steuergeheimnis. Wir wissen nicht, welche Steuervergünstigung die UEFA bekommen hat. Sie gilt ja sozusagen als gemeinnütziger Verein mit Sitz in der Schweiz. Aber was jetzt die deutsche Regierung der UEFA zugesagt hat, wissen wir nicht. Wir vermuten, dass sie keine Mehrwertsteuer bezahlen muss. Aber der größte Posten auch für die Durchführung der Fanzones geht nicht auf den Bierdeckel der UEFA, sondern eben auf die Austragungsstätte.
Du hast es völlig richtig gesagt. Das heißt mit anderen Worten wirklich, dass die UEFA, das ist schon in der Verteilung ein Problem aus meiner Sicht. Aber gut, sie stellt natürlich ihre Marke letztendlich zur Verfügung. Letztendlich die Medien- und die Sponsoring-Einnahmen komplett für sich einstreicht. Auch die Vermarktung dessen komplett in der eigenen Hand liegt, aus der Schweiz aus, das heißt steuerfrei. Und die Städte wirklich hier in Vorschuss gehen. Und du sagtest eben, wir sprechen ja auch immer über diese intangiblen Effekte, ne? Die nicht ökonomischen Effekte bei so einem Event. Ja, natürlich haben wir Image-Effekte, natürlich haben wir intangible Effekte wie eine Freude, Nationalstolz. Die Städte werden auch erwähnt, weltweit in Übertragung. Aber die Frage ist natürlich schon, wie nachhaltig ist das? Und wie du richtig sagst, Tourismus, Hotelgewerbe, natürlich, die Städte sind voll, es wird viel konsumiert, aber kriegen wir diese, wir haben ja, du hast eben Zahlen genannt, im Schnitt 30 Millionen pro Stadt, im Schnitt, ne, Berlin deutlich mehr als Köln, aber nehmen wir mal den Durchschnitt, 30 Millionen, das ist schon eine Hausnummer, die Städte da wirklich in Vorschuss gehen und ja, und man muss auch sagen, die UEFA letztendlich eigentlich relativ risikofrei, letztendlich die 1,7, wo wir schon bei Zahlen und Daten sind, 1,7 Milliarden Gewinn einstreicht an der EM.
Ja, und vor allem risikoarm, das finde ich ein gutes Stichwort. Das heißt, die Städte haben ja das Problem, gab Wetter. Nicht? Wie oft wurde die Fanzone geräumt wegen Blitz und Donner oder anderer Dinge? Ja. Oder wie in Köln, wo 100.000 englische Fans angekündigt worden sind und es kamen nur 20.000. Das heißt, da wo Risiko war, hat die UEFA gesagt, nee, das macht ihr mal. Und da wo kein Risiko war, haben sie es übernommen. Und das bedeutet aber gleichzeitig, dass Sponsoren, die vielleicht aus nationaler Sicht gerne gesponsert hätten, nicht durften, weil eben Sponsoren der UEFA da drüber standen. Ja. Und die Struktur der Sponsoren ist durchaus diskussionswürdig.
Ja, wir haben chinesische Investoren oder Sponsoren, arabische, ich glaube 5 an der Zahl waren es insgesamt, Hauptsponsor China, Autobauer, wirft auch ein Stück weit Fragen auf. Klar, kann natürlich sein, dass die ökonomischen Gründe einfach dafür gesprochen haben, weil sie viel zahlen, weil sie, ich weiß nicht, was geboten haben, wie auch immer. Man spricht ja auch immer über diesen Sponsor-Fit und ja, ob der da jetzt unbedingt gegeben ist aufgrund von regionaler oder nationaler Nähe zum Event oder zum Turnier, mag ich mal in Frage stellen. Aber auch hier letztendlich muss man sagen, regiert dann natürlich auch ein Stück weit das Geld, die Welt. Und das sind ja Tendenzen, die haben wir auch beim IOC und auch bei der FIFA in den letzten Jahren schon, ja, muss man sagen, beobachten können.
Ja, wollen wir einen Blick auf die Fernsehsituation werfen, also Einschaltquote und Präsentation, denn wir haben ja auch erstmals, so ich das einschätze, die Situation, dass eine Nicht-Fernsehanstalt, Telekom ist ja nun keine Fernsehanstalt und Magenta Sport als Angebot der Telekom ist ja auch kein Fernsehsender. Also wir haben einen Anbieter, Magenta Sport, alle Spiele, alle Tore, ja, und wir haben öffentlich-rechtlich und RTL
auf der anderen Seite.
Die vier Anbieter, ja. Die vier Anbieter. Und wie hast du es wahrgenommen? Wer hat wie berichtet, wenn wir nur Fernsehen mal anschauen?
Also es war ja relativ gleich verteilt zwischen RTL, öffentlich-rechtlichen, ZDF, ARD. Du sagst eben, Magenta hatte alle Spiele. Von der, ich sag mal, Qualität, gut, für die Qualität der Spiele können die Senderanstalten nichts. Genau. Aber ich sag mal so, Kommentatoren, Moderatoren, muss ich sagen, haben mir schon Mertesacker, Kramer gut gefallen. Mhm. Weil sie nicht nur informativ gut sind, sondern ich finde auch so diese gesunde Reibung, dieses, also ich sage mal so ein bisschen Delling-Netzer vielleicht auf den Spuren. Das gefällt mir. Es hat halt so ein bisschen Entertainment-Faktor auch. Und sie diskutieren auch hart, sind auch nicht immer einer Meinung. Das ist dann aber nach 20 Minuten, einer halben Stunde auch wieder okay. Das hat mir gut gefallen. ARD, lass mich überlegen, ja, Schweinsteiger gut, Schweinsteiger hatte natürlich diesen Fauxpas, du erinnerst dich vielleicht.
Ja, mit Thomas, Wahnsinn, ey. Nicht zu gut, glauben.
Das war natürlich, ja, wie hast du das empfunden? Also hat mich so auch noch nicht gesehen, wobei Bommes das eigentlich recht charmant gemacht hat.
Ich glaube, da hat Bommes für sich die Chance der Stunde erkannt und hat das eben mit dem Selbstinterview dann zur Selbstvermarktung genutzt. Ja. Auch die haben Marktwerte, da sind ja auch teilweise Millionäre am Mikrofon der Moderatoren. Mhm. Auf der anderen Seite ist es ja eine fast Arbeitsverweigerung von Schweinsteiger. Wir kommen vielleicht bei unseren Tops und Flops noch mal drauf zu sprechen. Wenn man mal berücksichtigt, dass Magenta eben sehr viel Geld investiert hat, um es eben über einen Stream anzubieten, dann müssen wir berücksichtigen, dass es sogar ein Spiel gab, wo die Anmeldung von Neukunden so groß war, dass sie das gar nicht bewältigen konnten und mussten das dann über YouTube freistellen.
Mhm. Ja, fand ich auch Wahnsinn. Das wäre fast auch schon vielleicht ein Flop, den ich nennen würde, weil da geht dir natürlich auch sehr viel Geld durch die Lappen. Ne? Und man muss natürlich auch sagen, es war natürlich auch, wo wir jetzt schon bei TV sind, es war natürlich auch ein bisschen unglücklich, dass ein Achtelfinale eben nicht im öffentlich-rechtlichen Free-TV oder eben bei RTL kam. Mhm. Und das war natürlich auch noch genau das, aus unserer Sicht jetzt Österreich gegen Türkei. Wir haben viele Türken, wir haben viele Österreicher hier in Deutschland lebend. Von daher war die Nachfrage so groß. Ich habe irgendwas von 65.000 gelesen, die eben das Abo dann haben wollten oder sich dieses Spiel eben dann gegen Bezahlung noch angucken wollten. Und Magenta war einfach schlichtweg dann überfordert. Und ich weiß nicht, ob es ein Flop ist, aber hätte man das nicht ahnen können, hätte man sich da vielleicht vorbereiten können drauf. weiß ich nicht, schwer zu beurteilen, aber es war auf jeden Fall ein Seitenaspekt, den ich schon interessant fand.
Also aus Sicht der TV-Anstalten, sage ich mal, ist Magenta der Gewinner, würde ich glatt sagen. Und Platz 2 vielleicht das ZDF, ARD auf 3 und RTL auf 4.
Oh, okay,
warum? Ja, weil insgesamt, wenn man bedenkt, dass auch die ganzen Studiogäste, das fand ich ein bisschen zu übertrieben. Also das war mit wenig Kompetenz und ein bisschen mehr Gelaber. Da fand ich in der Tat das Studio vom ZDF richtig attraktiv. Ja. Und wenn man bedenkt, du hattest es ja positiv bewertet, Mertes Acker, die waren ja nicht vor Ort. Das heißt, die haben eine bessere Kommentierung gegeben, auch mit dem, wie die Studiogäste sich dort präsentiert haben, als die Menschen, die vor Ort waren. Ja, ein Bastian Schweinsteiger hat nicht performt. Ja, ein Lothar Matthäus meines Erachtens auch nicht so, nur das, was wir alle schon wissen. Aber das fand ich interessant, dass man also mit Studiocharakter etwas aufbereiten kann, ohne selbst vor Ort zu sein.
Ich gebe dir recht, weil normalerweise würde ich auch eher sagen, um Zuschauer zu emotionalisieren, ist es ja von Vorteil, sogar im Stadion zu sein.
Ja.
Aber den Aspekt hatte ich noch gar nicht so betrachtet, dass da ja auch nochmal ein Unterschied war zwischen im und nicht im Stadion berichtend. Und ich gebe dir recht, ich fand ZDF da auch am stärksten.
Und schau mal, das Spiel Deutschland gegen Spanien, da haben nach Angaben des Sportinformationsdienstes 89% der Menschen, die zu dem Zeitpunkt Fernsehen geguckt haben, das Spiel sich angeschaut. Ja, überleg mal, ja, 9 von 10 Menschen, die da um 21 Uhr eingeschaltet haben, haben Fußball geguckt. Das ist also richtig, richtig fett.
Ja, enorm. Enormer Marktanteil. Ich, das, absolut enorm. Ich habe keine Zahlen. Ich habe nur gelesen, dass da, nach der deutschen Niederlage dafür die Quote bei dem, was war das? War das Portugal-Frankreich, glaube ich, danach, ne? Eigentlich auch ein Topspiel, dann sehr, sehr runterging, ne? Aufgrund der deutschen Niederlage.
Ja. Stimmt.
Keine Zahlen, aber der Marktanteil des deutschen Spiels ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
Also von daher kann man sagen, die TV-Anstalten haben das, was sie können, für sich rausgeholt. Magenta Sport ist der Gewinner. Vielleicht schon ein Fingerzeig darauf, dass eben lineares Fernsehen möglicherweise an Bedeutung verliert. Vielleicht, mal gucken. Die Kommentatoren sind so, wie sie sind. Ein Tom Bartels fand ich beim Finale super. Also da ist er auch wirklich ein Fachkommentator. Den würde ich mal unterstellen, gibt es bei Magenta Sport in der Form nicht. Da holt man eben einen Kerner aus der Kiste und präsentiert den. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr zielgruppengerecht. Da will man junge Menschen haben, wie eben ein Kramer oder eben ein Mertesacker. Ne?
Ja.
Okay, da haben wir das Thema Fernsehen besprochen. Worauf wollen wir noch Wert legen? Vielleicht mal das Thema Umwegrentabilität. Ja. Was haben also Hotellerie und Gaststätten? Wurde mehr Bier getrunken? Wie sind deine Recherchen?
Da habe ich keine Zahlen zu. Ich hatte eben schon so ein bisschen darauf hingewiesen, dass ich ein bisschen bezweifle, ob wirklich hier die Städte diese, ich sag mal 30 Millionen, haben wir ja gesagt, im Schnitt, die sie investiert haben, wirklich ökonomisch gesehen ansatzweise rausgeholt haben. Ja, die intangiblen Effekte haben sie, Bekanntheit, Image etc. Hast du Daten, Zahlen zu diesen indirekten Effekten? Darüber sprechen wir ja, ne? Wenn also, Dritte sozusagen, Unbeteiligte von so einem Sportevent ökonomisch profitieren.
Ja, die DEHOGA, also Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, hat eine Umfrage unter ihren Betrieben gemacht und 88% der Umfrageteilnehmer vermeldeten keine positiven Effekte durch die EM. Nur 8,1% gaben positive Impulse durch den sportlichen Großevent an. Das hat sich also, die Menschen haben nicht mehr oder weniger getrunken als in einem Sommer eines Jahres.
Ja, und wir hatten in dem Zusammenhang übrigens, kann man auch noch sagen, dass zum Beispiel Bremen, Kaiserslautern, ich weiß nur von den beiden Städten, haben sogar aufgrund dieser Risikofaktoren, nämlich dieser Auflagen, das sind ja Auflagen von der UEFA, ne? Auch diese ganzen Fanzonen, die ja vor allem einen Großteil dieser Kosten ausmachen, werden ja sogar von der UEFA vorgeschrieben, dass diese Städte sogar von der Bewerbung deswegen auch abgesehen haben. Also nicht alle konnten das im Vorhinein so unterschreiben, die Bedingungen, wie sie eben dann waren, weil einfach die Investitionen zu hoch gewesen wären. Ne?
Ja.
Oder die Belastung für die Steuerzahler zu hoch gewesen wären.
Ja, also wie gesagt, es hat nicht direkt etwas gebracht dort in den Bereichen, aber wenn wir mal schauen, dass die Städte eben aufgelebt haben. Also ich sag mal, Gelsenkirchen ist ja nun auch nicht sozusagen eine Weltstadt in dem Sinne. Vielleicht
das durch, haben die Engländer ja auch deutlichst kommuniziert.
Aber dennoch sind sie weltweit transportiert worden. Das muss man einfach berücksichtigen. Ja. Wie viel Geld musst du in Hand nehmen, dass du einem Milliardenpublikum die Stadt nahe bringst? Ich nehme mal hier die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. Die haben ein eigenes Video erstellt. Düsseldorf ist zu schön, um es in 90 Minuten zu erleben. Man hat dann aufmerksam gemacht auf die verschiedenen Attraktivitäten dieser Stadt. Und das würde man in der Form nicht schaffen. Du würdest nicht so viele Schotten, so viele Holländer und so weiter, Engländer in die Stadt bekommen. Und ich glaube, wir waren gute Gastgeber.
Ja.
Und deshalb kann man sagen, die kommen vielleicht als Touristen nochmal wieder oder zu anderen Veranstaltungen wieder. Gleichzeitig ist diese Art und Weise, wie wir das organisiert haben mit Turnierdirektor Philipp Lahm, eine Blaupause für andere Europameisterschaften, Weltmeisterschaften in anderen Sportarten, weil wir nach dem Motto, weil wir es können.
Mhm. Bin ich voll bei dir. Ich glaube, auch der Effekt nach außen war positiv. Übrigens, Philipp Lahm hast du angesprochen, wenn ich das noch kurz, fand ich auch klasse. Also Mann im Hintergrund, der wirklich gut hier agiert hat, soweit man das beurteilen kann. Nein, ich glaube auch, es war eine gute EM, es war eine stimmungsvolle EM, es war friedlich. Ich glaube, dass wir ein guter Gastgeber waren. Und geben wir vielleicht an der Stelle, Gerhard, vielleicht mal einen Ausblick. Wo findet die EM 28 statt und was erwartest du?
Ja, das Vereinigte Königreich soll jetzt sozusagen der Austragungsort sein. Die vier Länder haben aber ein kleines Problem, weil die UEFA hat während der aktuellen Meisterschaft einen kleinen Abstecher nach Belfast gemacht, um mal zu gucken, wie weit das Stadion ist, und haben in ein großes Loch geguckt, nach dem Motto, wo ist denn hier das Stadion? Ja, das haben wir noch nicht, und Baukostenexplosion. Ja, aber in 4 Jahren soll doch hier und so. Das könnte bedeuten, dass das möglicherweise ein Problem wird. Insgesamt finde ich es schon gut, dass man im Mutterland, wenn man so sagen kann, England oder Großbritannien, Vereinigtes Königreich, das durchführt. Andererseits habe ich wiederum meine gewissen Bedenken, was die Entfernung anbetrifft. In Deutschland konnte man ja nun von Berlin bis München, die paar hundert Kilometer, ist kein Ding. Das konnte man mehr oder weniger mit bestimmten Verkehrsmitteln bewältigen. Aber jetzt eben nach England, Schottland, Wales und so weiter hin und her, das, glaube ich, könnte eher zu einer Dezentralisierung führen. Ich erinnere mich an eine Studie von Kollegen Walzel, der eben bei der Handball-Weltmeisterschaft Dänemark und Deutschland darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Besucher der Meisterschaft glaubten, es wäre nur in ihrem Land, weil sie nur in ihrem Land geblieben sind. Die sind nicht nach Dänemark und die Dänen nach Deutschland. So, glaube ich, könnte es sein, dass es eben eine viergeteilte Europameisterschaft wird, leider mit zu vielen Mannschaften. Ich denke, die 24 war jetzt gerade ein Spagat, den man noch akzeptieren kann. Wie siehst du es?
Ja, du sprichst ein interessanten Bereich an, denn geteilte Aufmerksamkeit heißt auf der anderen Seite, wir hatten ja schon mal im Podcast auch das Thema Co-Hosting.
Ja, genau.
Warum wird das so oft gemacht? Heißt natürlich dafür auch geteiltes Risiko. Wir haben ja eben gesagt, wie die Städte und wie die Länder oder ein Land sozusagen durch Steuerzahler hier in Vorschuss geht. Das haben die natürlich dann in dem Fall nicht so, aber sie haben natürlich auch geteilte Aufmerksamkeit, und ich gebe dir recht. Das ganze Reisen, es wird spannend werden, wie das gemanagt wird. Ich meine, ich denke, dass die Gruppen schon dann auch an den Austragungsorten letztendlich irgendwo bleiben werden. Wir haben das Problem noch extremer jetzt auch bei der WM, ne? Da haben wir ja Kanada, Mexiko, USA. Das ist ja noch extremer. Also das sehe ich auch noch, teile ich mit dir, bin ich auch noch ein bisschen skeptisch, wie das zum einen vor Ort wird, auch für die Mannschaften, Reisestress etc. Und aber auch, wie es die Außenwirkung von uns beeinflusst. Was bleibt bei uns nachher hängen? Wo war eigentlich die EM? Ich meine, letztendlich zentral wahrscheinlich dann für uns schon irgendwie Mutterland England. Aber das ist spannend, und ich glaube auch von der Charakteristika kannst du dann diese EM auch wirklich nachher nicht vergleichen mit einer EM, die jetzt nur in Deutschland zum Beispiel stattgefunden hat.
Das
muss man ganz klar sagen.
Und da schließt sich der Kreis von dem, was wir eingangs gesagt haben. Hier ist immer die Brille des Veranstalters, UEFA oder FIFA. Sie sehen eben beispielsweise mit der WM in 3 Ländern große Potenziale zur Vermarktung. Wir haben ja auch sozusagen die virtuelle Bandenwerbung gehabt, nicht? Dass also in den Stadien, je nachdem welches Absatzland adressiert worden ist, andere Bandenwerbung. In Deutschland wurde eine andere Bandenwerbung im Fernsehen transportiert als eben beispielsweise in Argentinien oder in China. Deshalb ist die Frage, die Brille des Geldgebers, die bleibt, glaube ich, immer auf der Nase, und da werden vielleicht möglicherweise Faninteressen und sportliche Interessen und Nachhaltigkeitsambitionen vernachlässigt.
Total, also wo du auch eben schon Bandenwerbung sagtest, allein mal die Auswirkungen auf das Thema Sponsoring. Wir haben jetzt zumindest in Deutschland einheitliche Sponsoren präsentiert bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich, wenn wir im TV schauen, dann sehen wir ein Spiel in Mexiko, sehen wir ein Spiel in den USA, sehen wir ein Spiel in Kanada. 3 an einem Tag, wo wahrscheinlich unterschiedliche nationale Sponsoren sozusagen präsent sind. Und die Werbewirkung stelle ich auch da vielleicht schon mal so einen Ticken in Frage, weil wir als Konsumenten sind ja, glaube ich, irgendwann, und das ist ja das Ziel dieser Sponsoren, die wollen ja nicht im eigenen Land nur, sondern die wollen ja weltweite Aufmerksamkeit erlangen auch.
Ja.
Die Werbewirkung stelle ich in Frage, weil ich glaube, bei uns kommt es ein Stück weit zu Verwirrung, ein Stück weit vielleicht zu, ja, transparent schon, aber ich glaube, wir können das gar nicht mehr so richtig in der Wahrnehmung verarbeiten.
Mhm. Übrigens fällt mir gerade ein, das Thema Lidl. Ne? Ich will mal den nationalen Sponsor mal schauen. Magenta haben wir erwähnt. Aber Lidl fand ich sehr interessant, weil sie eben als Lebensmitteldiscounter jeden erreichen. Also wir alle müssen essen und trinken. Und gleichzeitig haben sie über die Bandenwerbung hinaus attraktive Angebote in ihren Filialen durchgeführt. Und die Kinder, die mit den Fußballern aufgelaufen sind, haben als Trikots von Lidl gehabt, also in den Farben von Lidl, und auf dem Ärmel hatten sie das Logo von Lidl. Ich meine, nach meiner Wahrnehmung war es das allererste Mal, dass ein Sponsor ein Recht zugesprochen bekommen hat, dass die Kinder, die mit den Fußballern aufgelaufen sind, eben sozusagen Sponsorenkinder waren.
Ist interessant und könnte ja eine Blaupause für Vereine sein. Das zum Beispiel auch ihren Sponsoren in den Paketen anzubieten. Ne? Das ist ja eine tolle Werbewirkung auch.
Genau. Sag mal, wollen wir mal über Tops und Flops sprechen vielleicht?
Ja, gerne.
Drei Tops, drei Flops. Soll ich mal anfangen? Willst du mal anfangen?
Fang du mal an. Ich habe ja eigentlich schon ein paar genannt. Aber fang du mal an und ich gehe auf die gerne auch ein bisschen ein.
Okay. Also natürlich ist es ungerecht, wenn man nur drei wählen kann. Es gab viele Tops und wenige Flops, sagen wir mal so. Aber mein Top 1 für die Europameisterschaft sind die Fans und die Fanzones. Ja? Also wir haben alle gelernt, wie man von links nach rechts in Orange unterwegs ist. Wir alle haben Schottenröcke lieben gelernt. Die meisten Fans waren also weit überwiegend wirklich sehr, sehr friedlich. Ja. Haben teilweise ihren Müll wieder aufgeräumt, wenn sie dort ihre Party beendet haben. Fand ich auch sensationell. Also Fanmärsche finde ich ganz, ganz toll. Auch das ist etwas, was man möglicherweise übertragen kann auf nationale Ligen verschiedener Sportarten. Aber gemeinsam ins Stadion, Gemeinschaftserlebnisse, Fans, Nummer eins.
Finde ich richtig. Also mir bleibt auch in Erinnerung die Holländer zum Beispiel. Die sind ja mit 40.000, 50.000 in Hamburg. Ja. Und was ich interessant fand, ich glaube, dass es eben auf Vereinsebene eben diese Fanmärsche schon öfter gibt. Ich hatte das Gefühl, dass es sie eben bei den großen Turnieren noch nicht so gab. Also ich glaube, das war jetzt fast innovativ, dass sozusagen das Ganze von den Vereinen hier auf ein Großevent für Nationalmannschaften übertragen wurde. Ne? In den Ligen kennen wir das ja schon, ne? Bei wichtigen Spielen, wenn es um Auf-, Abstieg, Meisterschaft, dann gibt es die Sammlungen in der Stadt, dann gehen alle zusammen ins Stadion. Aber das hier fand ich interessant, weil ich habe das so bei einer EM oder einer WM noch nie wahrgenommen.
Korrekt. Platz 2 ist für mich das Thema Sicherheitsbehörden, Polizei, Bundesgrenzschutz, was auch immer da in Frage kommt. Ich darf sagen, ich hatte Bedenken gehabt, dass die Europameisterschaft ohne Anschläge, ohne Terror, ohne irgendwelche Behinderungen stattfinden kann. Hier hat die Polizei und eben alle anderen Sicherheitsbehörden einen tollen Job gemacht. Leider ist ja ein Polizist durch ein Unglück oder einen Unfall zu Tode gekommen als Begleitfahrzeug bei dem Orban-Besuch. Aber insgesamt hat Deutschland dafür gesorgt, dass es sichere Spiele sind, was heutzutage extrem wichtig ist, dass man sichere Spiele hat. Von daher ist für mich Top 2, ich sag mal mit einem Begriff, die Polizei, die Sicherheitsbehörden.
Total. Und das ist auch nicht so ganz einfaches, sichere Spiele. In mehreren Hinblick. Anschläge, Fanverhalten etc. Nee, das habe ich auch so wahrgenommen. Ganz, ganz wenige kleine Vorfälle, von denen man gehört hat, wo Fans untereinander mal Reibungen hatten, aber insgesamt total friedliche EM und wie gesagt, vor allem auch im Vergleich zur letzten EM in Frankreich. Das war ja eine Katastrophe.
Ja, ja. Okay, Top 3 habe ich mal Philipp Lahm für mich in Erinnerung. Der hat ja über viele Jahre darauf hingearbeitet, als Turnierdirektor hier ein gutes Bild zu geben. Ich glaube, er wird für uns, für Deutschland in der Weiterentwicklung, in der Fernwirkung noch eine Bedeutung haben. Denn er hat sicherlich mit allen 24 oder 23 Ländern Kontakte gehabt mit der UEFA. Das heißt, er hat da ein Netzwerk aufgebaut, was für uns hilfreich ist. Ich glaube auch, dass Philipp Lahm jetzt nicht einfach sagt, das war's und ich höre jetzt hier auf. Ich kann mir auch vorstellen, dass er ausgezeichnet wird. Also ich würde durchaus denken, dass er, sagen wir mal, Bundesverdienstkreuz oder so etwas noch erwarten darf. Denn wenn man bedenkt, Franz Beckenbauer ist 2006 mit dem Helikopter durch Deutschland und durch Europa, durch die Welt geflogen. Und Philipp Lahm hat die Deutsche Bahn genommen, um ein Nachhaltigkeitskonzept zu geben. Ich erinnere mich auch an ein Interview schon relativ frühzeitig, wo er die Spanier auf seinem Zettel hatte als Gewinner des Turniers. Aber Philipp Lahm finde ich als jemanden, der sich wirklich zurückgestellt hat, also sein Eigenwohl gegenüber dem Gemeinwohl zurückgestellt hat.
Das ist das, was ich auch imponierend finde, auch im Gegensatz zu anderen Funktionären in den letzten Turnieren, dass er nicht nur glaube ich, so können wir es beurteilen, eine Top-Arbeit gemacht hat, sondern dass er wirklich so der Mann im Hintergrund war. Ich habe ihn selten irgendwie gesehen, jetzt in den Medien, während dem Turnier, vorher klar. Und das finde ich, ist, so soll es eigentlich auch sein. Ja, weil die Bühne sollte den Trainern, den Spielern gehören und eben nicht den Funktionären, nicht den Leuten, die für die Orga zuständig sind etc. Und das fand ich, da war er, glaube ich, clever genug, das auch so zu tun.
Ja. Wir haben ja gesagt, diese Tops und Flops beziehen sich jetzt auf die ökonomischen Aspekte oder Management-Aspekte. Nicht, dass ich jetzt bei den Tops die deutsche Mannschaft vergessen hätte, aber wir gehen ja auf ökonomische Aspekte. Und wenn du keine Ergänzung zu Tops hast, würde ich mal zu Flops kommen.
Komm mal zu Flops, wobei ich bei Flop und Top schon Magenta eigentlich beides genannt hatte. Jetzt würde ich hier vielleicht noch gerade bei Top sagen, sie sind, glaube ich, schon der Gewinner auch.
Ja.
Ne? Obwohl sie als Flop bei mir auch dabei waren, wo ich die Überlastung sozusagen angesprochen habe bei dem Türkei-Österreich-Spiel. Aber die vielleicht hier noch bei den Tops auch noch mal zur Ergänzung.
Ja. Okay. Bei den Flops, wahrscheinlich lässt sich das Rad nicht mehr zurückdrehen, aber die Politisierung des Sports, hier insbesondere des Fußballs, ist eine Katastrophe. Wölfegruß, Orban, Albanien, Serbien, man könnte die Liste noch fortsetzen, ist ein, ich sag mal, Krebsgeschwür des Sports, kann man fast nichts gegen machen, finde ich aber eine wirkliche Vollkatastrophe, für mich Flop Nummer 1.
Politisierung und Instrumentalisierung im negativen Sinne.
Ja, Top 2 unter den Flops ist die Deutsche Bahn. Ich will es insofern mal einschränken. Natürlich kann man gegen Gewitter und Blitz und Bäume auf den Gleisen und es gab ja auch Selbstmordversuche während der Europameisterschaft und wie man so schön sagt, Personen im Gleis, das kann man nicht verhindern. Mhm. Aber dennoch haben wir ein Nachhaltigkeitskonzept aufgestellt, wo viele Nationalmannschaften sich auch dafür zur Verfügung gestellt haben, sind mit der Bahn, aber das hat nicht geklappt. Teilweise sind da Mannschaften sogar auf den Flieger umgestiegen, weil sie sonst nicht rechtzeitig zu ihren Spielen gekommen wären. Selbst Philipp Lahm kam ja mal verspätet zum Spiel nach Köln. Da muss ich sagen, ist der Image-Schaden, der entstanden ist. Klar, wie gesagt, kann man nicht alles berücksichtigen. Die Bahn hat nun mal 4 Feinde, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Aber der Image-Schaden, den die Deutsche Bahn hätte vermeiden können, der ist groß.
Ja, und du sprichst jetzt auch das von den Funktionären, die Transportprobleme an, auch der Konsumenten, der Fans. Also ich kann es nicht ganz beurteilen, weil ich, wie gesagt, nicht bei einem Live-Spiel war. Aber auch da, was ich gehört habe aus persönlichen Gesprächen und was ja auch teilweise durch die Medien geklungen ist, war ja auch An- und Abreise nicht immer unproblematisch. Das hängt nicht nur mit der Bahn zusammen, das sind natürlich organisationale Dinge, klar. Aber auch da ist die Bahn nicht gut weggekommen. Das muss man ganz klar sagen.
Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja eins, was sich viele kontinentale oder globale Verbände auf die Fahnen geschrieben hat. Ja, Top 3 unter den Flops würde ich jetzt mal insofern Bastian Schweinsteiger sehen, aber es ist fast gleichrangig mit den Preisen. Aber du hattest erwähnt hier, Finale, wo wir die Absolventenfeier hier in Düsseldorf hatten, sind wir nicht hingefahren, aber 300 Euro für eine Karte, wow, da kannst du schon 2 schöne Musikkonzerte hören, oder?
Wir hatten ja darüber gesprochen, ich war ja am Wochenende auf 2 Konzerten. Also so 200-300 Euro für 90 Minuten Fußball ist viel Geld. Klar, mögliche Deutschlandspiele, die dann vielleicht auch nochmal ein bisschen Aufschlag haben. Aber auf der anderen Seite, Gerhard, sprechen wir auch immer als Ökonomen über diesen Preis, der eben den Markt Angebot, Nachfrage reguliert. Und wir haben ja eben gesagt, gerade bei der UEFA auch, da geht es um viel Geld, 1,7 Milliarden. Und die kommen natürlich auch aus der Vermarktung von Tickets. Und die Stadien waren voll. Ja. Das muss man sagen. Die Stadien waren voll. Wir haben Corona, wir haben Inflation, hatten Corona, haben Inflation. Und dennoch, ich habe es bei den Konzerten jetzt am Wochenende wieder gemerkt, wir haben es bei den Spielen gemerkt, anscheinend ist genug Geld im Umlauf oder die Präferenzen der Konsumenten, das heißt die Interessen sind einfach so groß an so einer EM, dass sie eben auch zu diesen Preisen in die Stadien gehen.
Ja. Und damit würden wir vielleicht zusammenfassend sagen können, das was der Sport, insbesondere der Fußballsport bietet, sind Emotionen von Tränen bis Jubelschreie. Das ist das, was das Vermarktungspotenzial des Sports ausmacht, gerade in der Nichtvorhersagbarkeit des Ergebnisses. Ne? Also macht die Sache attraktiv und damit sind wir als Branche Sport weit, weit voraus, was jetzt Kultur oder Musik, da ist vorhersagbar, was Roland Kaiser singt oder da ist vorhersagbar, was Taylor Swift präsentiert, um mal Musikbeispiele zu nennen. Und deshalb ist das Fund so groß, dass der Sport solche Managerinnen und Manager braucht, die wir hier mit Bachelor- und Masterstudiengängen ausbilden und qualifizieren.
Ganz genau, total, weil genau das sind ja auch Inhalte unseres Studiums. Ne? Die Unsicherheitshypothese im Sport, die du angesprochen hast. Ich hatte eben die Präferenzen angesprochen. Das heißt, das sind ja auch Determinanten der Nachfrage. Das machen wir ja auch zum Beispiel in Sportökonomie. Also genau das sind eben Dinge, die wir jetzt hier auch alle besprochen haben. Diese wirtschaftlichen Aspekte, auch die Vermarktungsdinge, die wir ja im Studium dann auch eben aufgreifen.
Ja, Christopher, mein Tisch ist blank. Ich habe alle Zettel nach unten geschmissen, die ich nicht mehr brauche.
Du brauchst, doch, du brauchst doch keine Zettel. Verrat das doch nicht. Du hast doch alles in deinem Kopf. Ja? Also, nein, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Gerhard, hast du noch Ergänzungen zu der EM oder zum Podcast?
Ich danke fürs Zuhören. Heute war es ein bisschen länger. Ich hoffe, wir haben euch dennoch unterhalten und informativ mit Fakten versorgt. Schreibt uns, wenn euch was gefallen hat, was euch gefallen hat. Wenn ihr Anregungen habt für irgendwelche anderen Podcasts, natürlich werden wir Freitag nächste Woche Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris auch das zum Anlass nehmen, vielleicht während der Spiele, auf jeden Fall nach den Spielen, eine Bilanz zu ziehen, ähnlich wie jetzt bei der Europameisterschaft. Bleibt gesund, interessiert euch weiter für den Sport und wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt an sport@isd.de. Für heute vielen Dank und tschüss.
Ciao.
Sportbusiness Kompakt ist eine Podcast-Produktion der IST Hochschule für Management. Wenn du noch mehr über das Thema Sportbusiness erfahren möchtest oder dir eine berufliche Zukunft im Sportbusiness vorstellen kannst, dann schau dir doch mal unsere Weiterbildungen und Studiengänge an. Die findest du unter ist-hochschule.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.